beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Organvergütung und Herr Schmutz versucht uns mal auf den Dampfer zu bringen.
Genau, das versuche ich. Drei Dinge stehen an im Agenda Punkt 6. Erstens möchte ich Sie kurz und knapp informieren über den Arbeitsauftrag des HGB-Facherschutz an die AG Organvergütung. Zweitens möchte ich Sie kurz informieren darüber, wie der Stand der Diskussion in der AG aussieht. Drittens hätte ich gern eine Entscheidung, ob ein Mitglied des IFRS-Fachausschusses bzw. wer als Pate der AG fungieren wird. Ich kann diese Frage jetzt gleich stellen oder noch einen Moment damit warten. Ich stelle sie mal gleich. Es ist so, dass der HGB-Fachausschuss selbst, da besteht im Moment nicht die Möglichkeit der Übernahme der Patenschaft. Ich möchte Ihnen aber hiermit die Gelegenheit geben, das zu tun, sofern Sie es möchten.
Also ich bin irgendwo auf Abruf, weil ich hatte heute Morgen gesagt, ich könnte mir vorstellen, entweder in den Rate Regulation oder in den Framework jetzt reinzugehen. Also von daher haben Sie mich jetzt so ein bisschen als Spielball. Da müssen Sie sich jetzt mit Herrn Moritz ja wahrscheinlich kloppen. Das weiß ich jetzt nicht, wo man es im Moment als wichtiger erachtet, wenn sich kein anderer findet. Alle gucken ganz gebannt auf ihre Monitore.
Also ich würde die Landwerk abnehmen, wenn das so ist. Dann kannst du hier in die Organvergütung gehen.
Ja, ich muss wieder... Okay, das war falsch. Ich hatte mich eigentlich für zwei andere entschieden. Organvergütung macht dann... Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, Andreas. Also ich bin schon bei zwei anderen vergeben, sorry. Bei einem von zwei anderen.
Das ist auch wohl nicht zwingend notwendig. Die Geschäftsordnung der AGs sieht vor, dass es idealerweise, soweit möglich, einen Paten gibt. Wenn es in dem Fall eben nicht so wäre, dann ist das eben so.
Und oder ohne das damit allzu sehr nochmal rub it in zu sagen, der HGB-Fachausschuss hat keinen Paten gefunden.
Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich nehme das so zur Kenntnis. Angetriggert wurde das, soweit ich das verstanden habe, im letzten Jahr durch die Novellierung des deutschen Corporate Governance Codex. In diesem Zusammenhang haben sich die Fachausschüsse des DSC mehrfach mit dem DRS-17 Organvergütung befasst und schlussendlich beschlossen, eine AG damit zu beauftragen. Diese AG soll überprüfen, ob der DRS-17 einer Überarbeitung bzw. Neufassung bedarf, und falls dem die Fachausschüsse zustimmen, soll die AG Vorschläge für den Standardentwurf unterbreiten. Der Arbeitsauftrag des HGB-Fachausschusses ist Anfang Februar verabschiedet worden. Der liegt als Unterlage 6a den Papieren für diesen Agendapunkt bei. Ich gehe da kurz nur drüber. Die Themenfelder, auf die sich die AG konzentrieren soll, ist vom HGB-Fachausschuss nicht zwingend vorgegeben, aber der Ausschuss hat den Wunsch geäußert, die drei aufgeführten Punkte in den Diskussionen zu berücksichtigen. Nämlich erstens die Möglichkeit oder aber Notwendigkeit der Gleichbehandlung von aktienbasierten und nicht aktienbasierten Bezügen. Denn im Moment ist es nach DRS-17 so, dass die nicht aktienbasierten Bezüge sehr viel früher in die zu berichtende Summe der Gesamtbezüge eingerechnet werden als umgekehrt. Die aktienbasierten werden sehr früher einbezogen als die nicht aktienbasierten. In dem Zusammenhang schließt sich natürlich auch die Überprüfung des im DRS-17 postulierten Prinzips der definitiven Vermögensmehrung an. Also Frage ist, wenn man die angleichen will, die beiden Konzepte, kann man dann das Prinzip der definitiven Vermögensmehrung noch aufrechterhalten oder muss man das möglicherweise aufgeben? Und darüber hinaus ist es Wunsch des HGB-Fachausschusses zu überprüfen, ob es Möglichkeiten und Grenzen gibt, die aus den verschiedenen, aus der Vielfalt der Normen resultierende Darstellungsvielfalt in den Angaben zur Organvergütung, ob man die irgendwie reduzieren kann. Zum Zeitplan ist es so, dass bis Anfang Q2 2014, was demnächst ist, die AG eine Empfehlung abgeben soll, ob die Überarbeitung aus Sicht der AG angezeigt notwendig ist. Und wenn dem so wäre und die Fachausschüsse dem zustimmen, ist es beabsichtigt, dass wir bis Ende 2014 einen entworfenen, überarbeiteten oder neu gefassten DRS-17 vorliegen haben. Dann würde ich sofort zum Papier 6b übergehen, was ein Auszug aus dem Protokoll über die erste AG-Sitzung ist. Es wurde in der AG-Sitzung relativ schnell klar, dass die Ungleichbehandlung, wie ich sie gerade schon erklärt habe, von aktienbasierten, nicht aktienbasierten Bezügen nicht wünschenswert ist. Aus drei Gründen. Erstens, und das ist so die Meinung, Konsensmeinung der AG, ökonomisch ähnliche Sachverhalte, nämlich die Vergütung von Personen wird ungleich abgebildet, abhängig von der Art der Vergütung. Heißt also, nicht aktienbasierte Bezüge werden viel später berichtet in den Gesamtbezügen als aktienbasierte. Zweitens, daraus resultiert eine deutlich schwere Vergleichbarkeit beider Vergütungskomponenten und eine eingeschränkte Transparenz. Insbesondere ist es auch für, das ist mir während der AG-Sitzung zugerufen worden, in der Praxis relativ schwer, Aufsichtsräten verständlich zu machen, warum man den einen Teil eben schon jetzt berichtet in den Gesamtbezügen, während man den anderen Teil erst sehr viel später berücksichtigt. Das Prinzip der definitiven Vermögensmehrung wird von der AG nicht per se als ungeeignet angesehen, aber wir werden gleich sehen, dass bei verschiedenen Ansätzen, die die AG entworfen hat, das Prinzip der definitiven Vermögensmehrung durchaus auf der Kippe stehen könnte. Es wurden darüber hinaus noch ein paar andere Punkte angesprochen, bezüglich derer der S17 geändert werden könnte, dürfte, sollte. Allerdings hat sich die AG noch nicht festlegen wollen, was sie da den Fachausschüssen empfehlen will. Das wird auf der Agenda oder steht auf der Agenda der nächsten AG-Sitzung. Das sollte ich noch dazu sagen, die AG-Sitzung, die erste, über die ich hier berichte, die war am 17. Februar und die nächste findet in wenigen Tagen am 1. April statt. Bezüglich der Ansätze, mit denen eine Gleichbehandlung der aktienbasierten und nicht aktienbasierten Bezüge hinsichtlich ihrer Berücksichtigung in der Zahl Gesamtbezüge des Jahres berücksichtigt oder erreicht werden kann, gibt es drei Stück, drei vorläufige Ideen. Und zwar gelaufen diese Ideen oder basieren diese Ideen auf dem Definitionsansatz des Begriffs Gewährung. Ja, im Ansatz 1 versteht man Gewährung als Einräumung oder als Grant Date, wenn man im Sinne von IFRS 2 spricht. Bedeutet also den Zeitpunkt, wo sich zum Beispiel Vorstand und Aufsichtsrat darüber einigen, dass nach Ablauf einer bestimmten Zeitperiode dem Vorstand eine bestimmte Vergütung zufließen kann. Also der Zeitpunkt des in einem rein legalen Verständnis definierten Rechtsanspruchs. Ja. Die Analogie zu IFRS 2 habe ich erklärt. Wenn man das tut, würde das aber bedeuten, dass man das Konzept der definitiven Vermögensmehrung aufhebt, weil das auch für nicht aktienbasierte Bezüge bedeutet, wenn sie über mehrere Jahre laufen, dass ich den Fair Value dieses Cashplans in dem Moment schon in die Gesamtbezüge einbeziehe, wenn sich Vorstand und Aufsichtsrat darüber einigen. Ja, es gibt eine bestimmte Erdienungsperiode und am Ende dieser Erdienungsperiode wird dem Vorstand ein bestimmter Betrag gezahlt und der Fair Value würde in dem Ansatz, in dem Moment oder in dem Geschäftsjahr in den Gesamtbezügen erscheinen, in dem die Zusage und in dem diese Entlohnung zugesagt wurde oder eingeräumt wurde durch den Aufsichtsrat. Der zweite Ansatz, der vorläufig von der AG entwickelt wurde, ist eine aufwandsbezogene Ermittlung der Gesamtbezüge. Die AG hat das definiert als oder hat die Gewährung definiert als Zeitpunkte oder Zeiträume der anteiligen Leistungserbringung. Ja, das hat insbesondere eben auch bei mehrjährigen Vergütungen Relevanz, weil dort nämlich beide Vergütungsarten, also aktienbasierte und nicht aktienbasierte, über die Laufzeit des Erdienungszeitraums verteilt werden. Da gibt es zwei Fußangeln und dessen ist sich die AG auch bewusst. Zum einen ist es nach IFRS ja so, IFRS 2 wenn ich aktienbasierte Vergütungen implementiert habe, die in einer Abgeltung mit Eigenkapitalinstrumenten vorgesehen ist, ich sage jetzt dazu mal reale Aktien, dann ist der Aufwand letztendlich eine Verteilung des Fair Value zum Grant Date. Sofern es zu Wertschwankungen kommt, die daraus resultieren, dass sich irgendwelche marktbezogenen Leistungsbedingungen ändern, dann werden diese Fair Value Schwankungen eben nicht berücksichtigt. Wenn wir virtuelle Aktienvergütungsmodelle haben, dann werden sämtliche Wertschwankungen berücksichtigt. Bedeutet also, es werden auch marktbezogene Schwankungen berücksichtigt und es werden sogar Schwankungen des Wert aufgrund von Nicht-Ausübungsbedingungen berücksichtigt. Auch dieser Ansatz hebt das Konzept der definitiven Vermögensmehrung auf, aber ich habe Ihnen noch vorenthalten, die zweite Fußangel besteht insbesondere für HGB-Anwender. Nach dem derzeitigen Stand der Regelungen und Diskussionen ist es so, dass es eine herrschende Meinung bzw. klare Vorschrift darüber gibt, wie virtuelle Aktienbezüge zu behandeln sind. Dort habe ich eine Buchung im Personalaufwand. Anders ist es aber bei den realen Aktienvergütungen. Dort gibt es drei verschiedene Ansätze, die im Schrifttum diskutiert werden. Zwei davon sagen, ja, es wird einen Aufwand geben. Die unterscheiden sich dann dadurch, dass die Gegenbuchung beim einen Ansatz im Eigenkapital erfolgt und beim anderen Ansatz erfolgt die Gegenbuchung durch die Bildung einer Rückstellung. Und der dritte Ansatz sagt, nach HGB wird gar nichts bilanziert, weil sich eine Vergütung mit realen Aktienoptionen eben auf der Ebene der Gesellschafter bewegt und nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Wie ich schon sagte, dieser beiden Fußangeln ist sich die AG auch durchaus bewusst. Gegebenenfalls wären dann, wenn man diesen Ansatz weiterverfolgt, noch ergänzende Regelungen notwendig, weil es aus Sicht der AG ja auch nicht sein kann, dass man gar nichts berichtet. Wie diese Regelungen aussehen, darüber ist noch nicht diskutiert worden, weil, wie gesagt, diese drei Ansätze sind vorläufige Ideen. Und dann zum Ende noch den Ansatz 3. Der Ansatz 3 definiert Gewährung im Sinne des DRS 17, was er sagt in Bezug auf die definitive Vermögensmehrung. Und zwar unabhängig von der Vergütungsform, ob es jetzt aktienbasierte oder nicht aktienbasierte sind. Die Vergütung wird nach diesem Ansatz erst dann in die Gesamtbezüge eingerechnet, wenn die Leistung erbracht ist und aufschiebende, auflösende Bedingungen erfüllt oder weggefallen sind. Da ist die AG auch gleich noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Da sieht die AG Diskussionsbedarf, wann ist denn überhaupt der Zeitpunkt der definitiven Vermögensmehrung? Und dazu gibt es auch hinten dran auf der letzten Seite des Papiers 6b eine grafische Darstellung. Es gibt da drei potenzielle Varianten, oder zumindest sieht die AG dort drei potenzielle Varianten, wobei ich jetzt hier an der Stelle schon mal vorgreifen will. Die potenzielle Variante 3 ist von der AG schon mal ausgeschlossen worden. Da komme ich gleich nochmal dran vorbei. Variante 1 sagt, Zeitpunkt der definitiven Vermögensmehrung ist der Zeitpunkt, in dem, bleiben wir jetzt mal bei Aktienoptionen, in dem sie unverfallbar wären. Das heißt, der Anspruch auf den Bezug nicht mehr untergehen kann. Bedeutet Vermögensmehrung im weiteren Sinn. Das Ganze kam daher auf, weil die AG den Fall diskutiert hat, dass nach der Vesting Period oder Erdienungszeitraum, also der Zeitraum, wo ein Vorstand eine bestimmte Leistung erbringen muss, und nach diesem Zeitraum verbleibt noch eine gewisse Zeit, eine Zeitperiode innerhalb derer zum Beispiel Aktienoptionen nicht ausgeübt werden können, also eine Sperrfrist. So, und die Frage ist jetzt, ist definitive Vermögensmehrung zu Beginn der Sperrfrist, nach Ende der Erdienung, das ist die Variante 1, erfüllt, oder ist es Variante 2, bedeutet, Vermögensmehrung bedeutet sowas wie finale Verfügbarkeit, also besteht erst ab dem Zeitpunkt, wenn ein Vorstand es tatsächlich in der Hand hat, auch selbst jetzt diese Aktienoptionen auszuüben. Variante 3, wie ich schon sagte, ist von der AG verworfen worden, was auch ein ziemlich interessanter Punkt ist, weil die Variante 3 nämlich nach Ansicht der AG der Mustertabelle 2 im Kodex entspricht. Angenommen, die Sperrfrist ist vorüber und wir haben nach der Sperrfrist noch einen gewissen Zeitraum, innerhalb derer Aktienoptionen ausübbar sind. Und die potenzielle Variante 3 ist definiert Vermögensmehrung dann zu dem Zeitpunkt, wenn der Vorstand tatsächlich tätig wird. Ja, er muss ja nicht sofort ausüben, sondern kann sich noch ein Jahr Zeit lassen. Und wenn dieses Jahr Zeit danach noch innerhalb der Ausübungsfrist liegt und er dann tatsächlich ausübt, dann wäre das definitive Vermögensmehrung. Aber wie ich schon sagte, die AG hat das ziemlich einhellig abgelehnt, weil, oder mit der Begründung, dass das fortgesetzte Halten einer Aktienoption im Wesentlichen eine Anlageentscheidung des Vergüteten ist, des Begünstigten ist und die eigentliche Vergütungstransaktion schon längst beendet wurde. So, jetzt haben wir eben drei Ansätze, ob die jetzt weiter zu sinnvollen Ergebnissen führen, das wird Bestandteil der nächsten Diskussion sein. Wir haben dann nämlich ein paar Fallbeispiele vorbereitet, die wir mal mit den drei Ansätzen durchdiskutieren wollen. Dann hat die AG noch Folgendes getan, das was in der S17 in der Standardbegründung im Grunde genommen auch getan wird, nämlich sich gefragt, wie hängt denn der Satz 4 des Paragraphen 314 Absatz 1 Nummer 6a, wie spielt der da rein? Ich lese Ihnen mal ganz kurz vor, was da drin steht. In dem Satz 4 steht drin, Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen sind mit ihrer Anzahl und dem beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewährung anzugeben. Spätere Wertveränderungen, die auf einer Änderung der Ausübungsbedingungen beruhen, sind zu berücksichtigen. Nobi der ist 17 in der Standardbegründung, hat sie auch die AG gefragt, ist jetzt dieser Satz 4 eher eine Sonderangabe, eine zusätzliche Angabe oder ist das eine Definition, dahingehend, wie aktienbasierte Bezüge in die Gesamtbezüge oder in den Gesamtbezügen zu berücksichtigen sind. Zwei Auslegungen hat sich die AG dazu einfallen lassen. Auslegung 1, es ist eine Angabe zusätzlich zu den Gesamtbezügen. Das heißt, der Satz 4, den ich gerade vorgelesen habe, ist also keine Bewertungsvorschrift für die Gesamtbezüge, sondern ist eine zusätzliche Angabevorschrift. Allerdings hat die AG auch hier erkannt, dass das mit dem Wortlaut der Gesetzesbegründung nicht ganz vereinbar ist, weil dort heißt es nämlich, mit welchem Wert Aktienoptionen und andere Bezugsrechte als Teil der Gesamtbezüge zu berücksichtigen sind, ist bislang nicht geregelt und in Satz 4 wird insoweit in Übereinstimmung mit IFRS 2 klargestellt, dass für die Bewertung der beizulegende Zeitwert am Tag der Gewährung heranzuziehen ist. Daraus folgt natürlich, es sieht schon eher so aus, als ob der Satz 4 eine erklärende Vorschrift ist, die die Frage beantwortet, wie beantworten soll, wie sind aktienbasierte Bezüge in den Gesamtbezügen zu berücksichtigen. Diesem Thema vor Augen gab es dann noch die Auslegung 2. Die Auslegung 2 sagt, die Berechnung der Gesamtbezüge soll auf dem Fair Value der Bezugsrechte basieren, sagt aber nicht, mit welcher Höhe sollen die Bezugsrechte in die Gesamtbezüge einfließen. Es ist so, durch den Verweis in IFRS 2 in der Gesetzesbegründung kann man begründen, ziehe den Fair Value als Basis heran, das steht ja auch da, heranzuziehen, aber verteile ihn über die Vesting Period, so wie es IFRS 2 ja auch vorsieht. Das heißt, die AG ist der Meinung, es bedeutet nicht automatisch, dass der Fair Value sofort mit dem, also der Fair Value, dem Wert des gesamten Vergütungspaketes, was über 4 Jahre geht, dass dieser sofort zu Beginn, also zum Zeitpunkt der Einräumung, in den Gesamtbezügen stehen muss, sondern dass es durchaus möglich ist, basierend auf dem Wortlaut von Gesetz und Gesetzesbegründung, diesen verteilen zu können. Das heißt, eine aufwandsbezogene Erfassung ist zumindest nicht durch den Satz 4 ausgeschlossen. Darüber hinaus hat sich die AG auch mit dem in der S17 getroffenen Umkehrschluss befasst, weil es nämlich im Gesetz heißt, das ist der zweite Halbsatz des Satz 4, spätere Wertveränderungen, die auf einer Änderung der Ausübungsbedingungen beruhen, sind zu berücksichtigen. Der S17 zieht daraus den Umkehrschluss, dass es verboten ist, solche Änderungen zu berücksichtigen, die eben nicht aus Änderung der Ausübungsbedingungen resultieren. Und nach Ansicht der AG ist dieser Umkehrschluss nicht notwendigerweise zu ziehen. Das heißt, wenn man diese beiden Argumente akzeptiert, ja, dann wäre zumindest die Idee der aufwandsbezogenen Berechnung der Gesamtbezüge auch mit dem Gesetz und mit der Gesetzesbegründung vereinbar. So, die AG hat sich auch noch Gedanken gemacht, wie verhält sich der Satz 4 zu dem dritten Ansatz, also definitive Vermögensmehrung, der ja auch von dem derzeitigen, von der S17 vorgeschlagenen Prozedere abweicht. Wenn man den Ansatz 3 verfolgt, dann setzt die Interpretation voraus, dass auch Satz 4, wie man vorgelesen hat, in Verbindung mit der Gesetzesbegründung nicht so verstanden werden darf, dass der Fair Value im Zeitpunkt der Einräumung gemeint ist, sondern Fair Value im Zeit, Punkt der Gewährung und Gewährung im Sinne definitiver Vermögensmehrung. Heißt Gewährung, und das ist ja der Kern des Ansatzes 3, Gewährung ist dann erfüllt, wenn das Vermögen des Vorstands definitiv gewährt ist. Und wenn man diesen Ansatz zulässt, dann ist wiederum das Gesetz und auch die Gesetzesbegründung mit diesem Ansatz vereinbar. Ja, das sind, wie gesagt, die drei Ansätze, die die AG vorläufig entwickelt hat. Und vorläufig deswegen, weil wir uns darüber eben noch nicht so ganz im Klaren sind, wie hat das Auswirkungen auf die Bilanzierung. Und zu diesem Zwecke haben wir in der nächsten AG-Sitzung, wie ich schon sagte, mehrere Fallbeispiele, die wir da einmal durchdeklinieren wollen, um zu sehen, zu welchen Ergebnissen führt das überhaupt. Ja, und vorausgesetzt, es gibt Ihrerseits zum jetzigen Zeitpunkt keine schweren Bedenken gegen einen dieser Ansatz, würde die AG auch mit diesen Ansätzen zunächst mal weitergehen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, wie der dritte Ansatz zur Gesetzesbegründung tatsächlich passt. Wenn die Gesetzesbegründung tatsächlich auf IFRS 2 abstellt und da der Gewährungszeitpunkt für mich, so habe ich zumindest IFRS 2 immer gelesen, relativ klar festgelegt ist, da verstehe ich nicht, wie das mit dem Konzept der definitiven Vermögensmehrung, sprich mit Ansatz 3, dann passt. Wo hänge ich da oder warum?
Na, IFRS 2 sagt, der Gewährungszeitpunkt ist das Grant Date. Die Gesetzesbegründung sagt, wir müssen den Fair Value im Grant Date oder im Gewährungszeitpunkt bestimmen. Wenn wir den Gewährungszeitpunkt aber nach HGB so definieren, dass es nicht das Grant Date nach IFRS ist, sondern es ist der, sondern Gewährung ist die definitive Vermögensmehrung, dann gebe ich den Fair Value des Vergütungspaketes dann an, wenn es dem Vorstand zufließt.
Ist für Iffersler nicht die offensichtliche Konklusion?
Also vor dem Hintergrund, das, was eine Vorstandsvergütung eigentlich bewirken soll, und insbesondere die Komponenten, die eben jetzt nicht das Fixum betreffen, ist natürlich in irgendeiner Form eine aufwandsbezogene Verteilung über die Zeit, erscheint sich schon sachgerecht, weil bisher die Angabe Fair Value zum Grant Date, wenn das Programm 4 oder gegebenenfalls 6 Jahre oder sonst irgendwas ist, was hat das mit der Vorstandsvergütung und mit der Leistung des Vorstandes just zu dem Zeitpunkt zu tun, wo ihm dieses Recht gerade mal eingeräumt wird, aber noch unter der Nebenbedingung, dass er in der weiteren Zeit tatsächlich auch aktiv ist. Weil wenn der Vorstand, wie das bei Vorständen häufiger schon mal passiert, eben wechselt oder ausgetauscht wird, dann nicht unbedingt in den Genuss kommt dessen, was man ihm im Vorfeld gegebenenfalls vorgeworfen hat. Nämlich in den entsprechenden Medien wird ja mal berichtet, wie hoch die Vorstandsvergütung ist, und an den Stellen passt das nicht. Ich sehe deshalb auch den Weg, den die Kommission gegangen ist, also Corporate Governance, dass sie irgendwie sagen, ja, wir wollen was Pagatorisches haben, eine pagatorische Angabe. Darauf sind wir jetzt hier in den Bereichen ja nur teilweise dran vorbeigekommen, weil wir es sowieso nicht wirklich mit dem DRS 17 neu in Verbindung bringen können, weil das ein Element ist, was man dem HGB so als solchem eben nicht entnehmen kann. Insofern kann man also das mal außen vor ausklammern. Aber was mir hier in dieser Diskussion auch fehlt, also gut, erstens ist es natürlich sehr stark auf aktienorientierte Entlohnung gemünzt. Erstmal Vorstandsvergütung und alle anderen Komponenten lassen wir jetzt mal außen vor. Die auch sicherlich den größten Schiefstand hat. Aber was meines Erachtens die Arbeitsgruppe auch mal diskutieren sollte, weil es in der Praxis auch unterschiedliche Sichtweisen dazu gibt, ist die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn jemand zum Vorstand berufen wird und er schon ein altes Vergütungspaket hat, welches aber unter dem Vorbehalt einer weiteren Dienstzeit damit verbunden ist? So, ist das Teil der Vorstandsvergütung, ja oder nein? Es gibt eben Personen, die sagen, nee, das Grant Date war ja eigentlich vorher, wo er noch überhaupt gar kein Vorstand war. Andere sagen, na, immanent mit der Benennung zum Vorstand ist das mehr oder minder umgewidmet worden und ist natürlich auch Teil der Vorstandsvergütung. Und dadurch, dass variable Komponenten eben einen nicht unerheblichen Anteil der Vorstandsvergütung insgesamt ausmachen, ist das, denke ich, eine sehr sehr wichtige und grundsätzliche Frage, wie man mit solchen Elementen umgeht. Wenn ich eine aufwandsbezogene Sichtweise habe, komme ich eher dazu, dass ich das in die Vorstandsvergütung mit einberechne. Wenn ich die stoische Sichtweise habe, verwelle zum Grant Date, und danach kommt gar nichts mehr, dann ist das irgendwie weg. Gleichwohl auf der anderen Seite natürlich das Teil des Entlohnungspaketes ist für die laufende Tätigkeit. So, ob nur als Vorstand oder als Mitarbeiter. Also das ist ein Punkt, den man meines Erachtens an der Stelle auch noch ein bisschen ausarbeiten sollte.
Guter Punkt. Ich habe eine Frage dazu. Ist es nicht so, und so meine ich das Schrifttum verstanden zu haben, dass man die Gesamtbezüge für den Vorstand so berechnen soll, dass eben nur das dort reinfällt in die Gesamtbezüge, was der Vorstand aufgrund seiner Vorstandstätigkeit bekommen hat. Was er ausschließen würde, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man Zusagen und deren aufwandsmäßige Erfassung in späteren Jahren, die ihm gegeben wurden, bevor er Vorstand wurde, die nichts mit seiner Vorstandstätigkeit zu tun haben, dann rauslassen würde.
Dann haben Sie aber das Problem bei allen Pensionszusagen, weil in der Regel die Pensionszusagen auch zu einem vorherigen Zeitpunkt gemacht worden sind und die hätten Sie dann auch komplett außen vor, wäre auch nicht mehr Bestandteil der Vorstandsvergütung. Faktisch ist es ja so, dass diese Zusage unter dem Vorbehalt ist einer Leistung für das Unternehmen. So, und insofern ist es natürlich auch immanent, wenn ich in dem Zeitpunkt Vorstand bin, dass es Teil meiner Entlohnung als Vorstand ist. Weil sonst könnte ich ja Folgendes sagen, wenn ich mich diesem Gedanken anschließen würde, dann könnte ich keck behaupten, prima, dann gehe ich hin und gucke, was hat er vorher verdient als Basisgehalt, guck, was ist das Add-on, für was er jetzt bekommen hat, dafür, dass er in den Vorstand erhoben worden ist. Vorher hat er 100, jetzt hat er 200.000 verdient, okay, Vorstandsvergütung ist 100.000 Euro.
Das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen, weil er verdient jetzt 200.000 für seine Vorstandstätigkeit. Alte Tätigkeit führt er nicht weiter.
Und deshalb sage ich ja auch, dass die aktienorientierte Entlohnung, wo die Vesting Period in die Vorstandstätigkeit hineinreicht, auch dieser zeitliche Anteil Bestandteil der Vorstandsvergütung sein muss. Und ich nicht sagen kann, okay, das ist irgendwie für was anderes. Wenn er keine Leistungserbringung, wenn es fully vested ist und es nur noch eine Sache ist einer, sagen wir mal, einer, die keine Arbeitsleistung mehr erfordert, dann bin ich dabei, dass es mit der Vorstandsvergütung überhaupt nichts zu tun hat. Dann ist es ein reines Schuldverhältnis. No. Später nachgelagerte Auszahlung. Wenn dafür aber noch eine Arbeitsleistung erbracht werden muss, dann ist das für mich auch Teil der Vorstandsvergütung. Aber wie gesagt, das ist sicherlich ein Punkt, woran man sich reiben kann, der aber auf Basis der nicht unerheblichen Komponenten, die dahinter stecken, durchaus ein relevanter ist.
Wir haben, vielleicht ist das auf die Spitze getrieben oder auch neben der Spur, damals auch diskutiert, was ist mit dem Unterschied zwischen jemandem, der vom Lehrling bis zum Vorstandsvorsitzenden kommt und irgendwo in den 30 Jahren alles Mögliche bekommt, und dem, der erst als Vorstand dazukommt, aber irgendwo Bezüge hat, die er sogar vielleicht rüberbringen darf aus einem anderen Unternehmen von vorher oder wie auch immer, wird dieser Vorstand plötzlich so viel billiger, weil er eben nur noch das in dem neuen Unternehmen bekommt, oder ist es richtig, dass der schon als Lehrling eingetreten ist, ein so viel teurerer Vorstand ist, weil ihm all das aus seiner Nicht-Vorstandszeit schon mit angehängt wird?
Ich komme vielleicht nochmal zu der grundsätzlichen. Ich meine, das sind sicherlich Punkte, die sind interessant, aber wir müssen natürlich am Anfang, glaube ich, erst nochmal grundsätzlich die Frage beantworten, ein bisschen steering, die drei Ansätze hier. Lehnen wir einen vollkommen ab? Haben wir eine Präferenz für einen von den anderen? Ich hoffe, das ist ja erstmal der Punkt. Man muss sich erstmal darauf einigen und dann kann man am Ende vielleicht da noch solche anderen Fälle dann schauen, wie die drunter packen, weil das sind jetzt für mich wäre der zweite Schritt. Also meine Einschätzung wäre, ich habe am meisten Probleme und würde sogar sagen, meiner Ansicht nach mit dem Gesetz nicht vereinbar ist Ansatz 3. Wenn ich also sage, definitive Vermögensmehrung für Aktien und nicht aktienbasierte, da hätte ich Problem mit. Also die Argumentation, die halte ich für schwierig, das unter den Gesetzeswortlaut zu fassen. Ich weiß nicht, wie es die anderen Kollegen sehen. Ich habe mit den anderen beiden Ansätzen, stimme ich Herrn Schlömer zu, Ansatz 2 ist für mich auch derjenige, der eigentlich am meisten Sinn macht. Und ich glaube auch, mit der Gesetzesbegründung, die Sie eben vorgelesen haben, wenn ich sie richtig noch im Kopf habe, passt der Ansatz 2 eigentlich ganz gut, weil ich die Gesetzesbegründung so ein bisschen gelesen habe, wie das ist die Bewertungsgrundlage. Die Bewertung erfolgt am Tag der Gewährung. Das heißt also, dass ich dann eigentlich sogar sagen würde, von den anderen beiden Ansätzen bin ich eigentlich stärker im Ansatz 2. Beim Ansatz 1, den halte ich für nicht sinnvoll, und ich glaube auch, dass wir zumindest die Gesetzesbegründung auch diesen Satz 4 ansieht, dass wir die eher im Ansatz 2 festmachen können. Ja, das ist so meine erste Einschätzung zu nehmen.
Ich glaube, ich sehe es ähnlich. Ich habe noch eine Frage. Wie ist das denn für die Arbeitsgruppe? Nehmen wir mal an, sie würde jetzt zu Ansatz 2 kommen, dann habe ich trotzdem verstanden, dass der deutsche Corporate Governance Codex davon abweicht. Würde man dann, also nehmen wir mal an, die Arbeitsgruppe könnte, wie sie wollte, würde die dann sagen, wir sollten einen Ansatz 2 beispielsweise wählen und der deutsche Corporate Governance Codex bleibt bei Ansatz 3? Oder ist sie Sinn und Zweck, sich mit dem Kollegen vom deutschen Corporate Governance Codex zusammenzusetzen, um dann Überzeugungsarbeit zu leisten, zu sagen, vielleicht ist Ansatz 3 ja tatsächlich nicht vereinbar mit dem Gesetz. Also, oder würde man auch einen Widerspruch eingehen, also in der Abbildung zukünftig auch?
Es ist so, ja, der Vorschlag ist ja heute Morgen schon gekommen, dass sich die AG, von Herrn Blöhn, glaube ich, ist der Vorschlag gekommen, dass die AG sich mal mit Mitarbeitern der Arbeitsgruppe, Mitarbeitern der Kommission zusammensetzen muss. Ich kenne die Strukturen dort noch nicht. Ich werde das auf der nächsten AG-Sitzung mal adressieren. Und wir haben ja in der AG auch Herrn Kramarsch sitzen, der meiner Kenntnis nach sehr eng an dem Kodex dran ist.
Es gibt auf der tatsächlichen Ebene dessen, was die Vorstandsvergütung anbetrifft, gewisse Konflikte. Es gibt daneben ja noch die Unterhaltung mit dem BMJ möglicherweise, das heißt mit dem Kollegen von Herrn Blönk, der ja für diese Abteilung zuständig ist, was ja Professor Seibert ist. Und es gibt auch natürlich noch die Möglichkeit, sich mal mit dem BMJ überhaupt über Konflikte zwischen dem einen und dem anderen zu unterhalten. Da waren wir schon mal, sind wir aber nie richtig mit zu Potte gekommen, weil die GOB-Vermutung unserer Standards in der einen Ecke steht und das Comply or Explain in der anderen Ecke steht. Und es vermutet ist, dass der eine oder andere lieber kein Comply or Explain macht und dafür auf den DS-17 pfeift.
Sollen wir dann in der AG uns auf den Ansatz 2 fokussieren oder sollen wir Ansatz 1 und 2 weiter diskutieren? Ich habe das so verstanden, dass wir Ansatz 3 offensichtlich schon mal jetzt nicht die Zustimmung findet im Ausschuss.
Ich würde das nochmal mit Nachdruck fragen, ob das belastbar ist, sozusagen, dass 3 ausgeschlossen werden soll und ob es schon belastbar wäre, was ich im Moment persönlich selber noch nicht so sehe, auch 1 in den Hintergrund treten zu lassen.
Also ich habe es ja eben auch gesagt, ich habe auch eine Präferenz für Ansatz 1 und 2 und ich glaube vielleicht, also meine Ansicht wäre, dass man das vielleicht auch so mitgibt, aber wenn die Arbeitsgruppe jetzt natürlich nochmal mit wirklich schlagenden Argumenten kommt und sagt, dass in diesem jeden Grund ist Ansatz 3 der einzig richtige in bestimmten Ausbrüchen, dann würde ich mir das schon gern auch nochmal anhören wollen.
Also diskutieren wir nochmal über die 3 Ansätze, aber im Hinterkopf behaltend, dass offensichtliche Präferenz für den Ansatz 2 bislang besteht. Darf ich das so als Meinung des Fachausschusses mitnehmen?
Ist damit das Ziel des heutigen Tages erreicht?
Ja.
Bis auf den Paten, ja. Schauen wir mal. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.